Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ITM-Podcasts. Mein Name ist Steffen Upus und ich habe letzte Woche mit meinem Kollegen Nico Gielen über den Digital Markets Act gesprochen. Und der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin weiß schon, da fehlt ja noch was, und zwar der Digital Services Act, DSA. Und darum soll es heute gehen. Deswegen habe ich Nico eingeladen und werde jetzt mit ihm darüber sprechen. Die erste Frage wäre vielleicht mal noch ein bisschen leichter. Und zwar, wenn jetzt eine Person, die nicht ganz so mit diesen Dingen zu tun hat, zum ersten Mal den Namen hört, Digital Services Act, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich da kaum jemand richtig was drunter vorstellen kann. Digital Markets Act kann man eventuell sich noch überlegen, gut, da wird es um Märkte gehen, um Wettbewerb, aber der DSA ist ja vom Namen her recht allgemein gehalten. Deswegen wäre die erste Frage, um das alles so ein bisschen einzugrenzen, was muss man sich darunter genau vorstellen?
Ja, der allgemein gehaltene Name ist da recht passend, denn der Anwendungsbereich ist auch sehr weit. Erfasst werden grundsätzlich alle Dienste der Informationsgesellschaft, also alles, was man im Internet finden kann, wird eigentlich vom DSA erfasst. So sagt es zumindest Erwägungsgrund 5. Diese Verordnung sollte für die Anbieter bestimmter Dienste der Informationsgesellschaft gelten, greift daraus aber dann die sogenannten Vermittlungsdienste heraus. Darunter versteht der DSA insbesondere die Dienste, die auch von der Haftungsprivilegierung in der E-Commerce-Richtlinie früher erfasst waren. Also es ist denkbar weit, der Anwendungsbereich. Aber im Kern ist der DSA eigentlich konzipiert worden, um nur ganz bestimmte Plattformen anzugehen. Und zwar, wie es der DSA sagt, die sehr großen Online-Plattformen. Darauf komme ich dann gleich nochmal zurück. Man kann sich hier aber die üblichen Verdächtigen vorstellen, Facebook, Twitter, YouTube, Amazon und so weiter. Die stehen hier im Zentrum der ganzen Debatte und um die wird dieses Gesetz herumgebaut. Insofern hat der DSA eine ähnliche Zielrichtung wie der DMA, nur dass er halt auch alle anderen Dienste erstmal in diese Verordnung mit einnimmt. Nur welche Pflichten dann auf die einzelnen Dienste anwendbar sind, da differenziert er dann.
Okay, jetzt wird ja im Zusammenhang mit dem DSA, ob man sich wissenschaftliche Publikationen anschaut oder die deutschen Wochenzeitungen, ob man bei Twitter unterwegs ist, wird ja sehr oft von Hassrede gesprochen, von Fake News und als mahnendes aktuelles Beispiel wird dann immer wieder verwiesen auf den sogenannten Sturm aufs Kapitol in Washington Anfang des Jahres. Wir erinnern uns, das ist ja jetzt in der USA gewesen und wir diskutieren oder sprechen jetzt über eine europäische Idee, also eine EU-Verordnung, so ist es ja zumindest erstmal geplant als Verordnung. Gibt es da auch griffige Beispiele aus dem Bereich der EU oder aus Deutschland, die man da anführen könnte?
Ja, sicherlich. Also Sturm aufs Kapitol, so schlimm ist es bei uns Gott sei Dank noch nicht gekommen. Aber die Grundlagen dafür, die dazu führten, die kann man im Ansatz zumindest auch bei uns sehen. Das belegen Studien. Zum Beispiel hat zuletzt eine Studie der Uni Leipzig ergeben, dass die Wahrnehmung von Hassrede extrem hoch geht. 79% aller Befragten haben gesagt, dass sie in den letzten 5 Jahren immer aggressivere Kommentare im Netz lesen. Und das führt dazu, dass sich einige Kommunikationsteilnehmer halt auch einschränken, was ein Riesenproblem ist. Eine andere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere politisch andersdenkende Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich auch Leute, die in der öffentlichen Debatte einfach sehr präsent sind, also insbesondere Politiker, besonders betroffen sind. Und das ist ja jetzt auch nichts, was erst in letzter Zeit passiert ist. Es wurde ja schon seit Jahren diskutiert. Das führte dann ja auch im Oktober 2017 zu dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also dem ist ja schon diese ganze Debatte, die wir jetzt beim DSA nochmal sehen, schon vorangegangen. Ein griffiges Beispiel, ja, gibt es leider, muss man sagen, auch in Deutschland. Möchte da auf den Fall der grünen Politikerin Künast verweisen. Die sah sich ja sehr bösen Beleidigungen im Internet, bei Facebook, um genau zu sein, ausgesetzt. Wurde da unter anderem als, Zitat, Drecksfotze bezeichnet. Und dagegen wollte sie verständlicherweise vorgehen. Facebook hat ihr dabei aber wenig geholfen, hat nur darauf verwiesen, dass nach den Richtlinien von Facebook, ja, dass eine zulässige Meinungsäußerung sei, was natürlich schon als solches ein Schlag ins Gesicht ist. Künast ist dann vor Gericht gezogen und da wurde es dann nicht unbedingt schöner. Das Landgericht Berlin, die Entscheidung ist wahrscheinlich auch vielen bekannt, hat dann erstmal die Klage abgewiesen und gemeint, ja, das sei ja noch haarscharf an der Grenze des noch Hinnehmbaren und ohne Sachbezug sei das ja auch nicht. Und hat das dann auch, wie Facebook eigentlich, mit Verweis auf die Meinungsfreiheit alles von sich abgewiesen. Gott sei Dank wurde das dann vom Kammergericht aufgehoben, denn also jeder Erstsemester, Jura-Erstsemester weiß, sowas ist halt Schmähkritik und das hat mit Meinungsfreiheit dann nichts mehr zu tun. Aber ja, das Landgericht Berlin musste da von der höheren Instanz erstmal nochmal belehrt werden. Ja, da hörte es dann leider aber für Frau Künast nicht auf, denn mit dieser Entscheidung wurde Facebook nur gestattet, die Daten herauszugeben. Das heißt aber nicht, dass Facebook die Daten wirklich herausgibt, denn es ist nicht dazu verpflichtet, es wäre Facebook nur gestattet. Das ist eine sehr blöde Regelung im Telemediengesetz, in § 14, und führt halt dazu, dass man nicht nur Facebook verklagen muss, um an die Daten zu kommen für die Strafverfolgung, sondern also nicht nur einmal verklagen muss, um Facebook gestatten zu lassen, die Daten herauszugeben, sondern dann ein weiteres Mal, damit Facebook auch wirklich verpflichtet wird, die Daten herauszugeben. Und dieser ganze Fall ist irgendwie, finde ich, symptomatisch für die Schwierigkeiten. Also zum einen natürlich, dass Hassrede im Internet eine Realität ist. Gut, das wissen viele. Zum anderen aber, dass ein Vorgehen gegen Hassrede, wenn die Plattform selbst nicht mitspielt, halt extrem schwierig ist. Ja, das sieht man an diesem Fall, finde ich, sehr gut. Und insofern ist das vielleicht ein deutsches Beispiel dafür, dass die Probleme, die es in den USA gibt, dass es die auch hier gibt.
Ja, das sind ja auch Dinge, die man oder ich zumindest in letzter Zeit öfter, leider noch öfter wahrnehmen, dass sich gerade die Leute, die sich irgendwie für ein demokratisches Miteinander einsetzen, also Politiker, ob das jetzt auf der höheren Ebene, Bundesebene ist oder auch teilweise Kommunalpolitiker, dass die sich sehr viel anhören müssen. Und da sehe ich natürlich, dass Meinungsfreiheit zur Demokratie gehört und die Möglichkeit, dass man Meinung äußern muss, vielleicht teilweise auch in anonymem Umfeld. Aber andersrum ist, glaube ich, auch bei vielen das Gefühl da, das ungute Gefühl, dass es zu einer Demokratie eben auch gehören muss, dass man nicht so einer Hassrede ausgesetzt wird, wenn man sich da eben an Diskussionen beteiligt. Und ich bin gespannt, was du gleich erzählst, wie der DSA darauf reagieren möchte, wenn er das überhaupt möchte, inwiefern das funktionieren kann. Aber lass uns vorher vielleicht auch ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal beschreiben, was bislang war rechtlich. Die digitalen Plattformen, die da vor allem interessant sind, ob das jetzt Facebook ist oder auch andere Dinge, Instagram, Twitter, das hat sich ja, korrigiere mich, aber ich würde jetzt mal sagen, so Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich das alles so nach und nach entwickelt. Wie ist das Recht bislang mit diesen Plattformen aufgenommen? Also wie ist das Recht mit diesen Plattformen bislang umgegangen? Also wo stehen wir gerade?
Also wenn wir jetzt wirklich auf die EU schauen, wo sich jetzt auch der DSA entwickelt hat, dann kann man das relativ kurz halten, denn sehr viel ist dazu nicht passiert. Zumindest wenig Regulierung, sondern eher Ermöglichung. Also wir haben seit dem Jahr 2000 die E-Commerce-Richtlinie, die schränkt die Tätigkeit von solchen Plattformen nicht ein, sondern ermöglicht sie erstmal. Die statuierten Haftungsprivilegierungen, nachdem müssen die Plattformen erst Inhalte rechtswidriger Natur sperren, wenn ihnen diese auch bewusst sind, also wenn ihnen das herangetragen wird, wenn die dann Kenntnis von diesen Inhalten haben und wenn sie dann nicht unverzüglich sperren oder löschen, dann geraten sie erst in die Haftung. Dieses Konzept kommt aus den USA, ist da aus dem Communication Decency Act übernommen worden. Und du sagst ganz richtig, die Plattformen, wie man sie heute kennt, die sind halt noch nicht so alt. Die sind vom Beginn des 21. Jahrhunderts, also Facebook von 2004, YouTube von 2005, Twitter von 2006, um jetzt nur drei zu nennen. Das ist kein Zufall, dass diese Plattformen erst dann entstanden sind oder gerade dann entstanden sind. Klar, dazu haben natürlich auch andere Faktoren geführt, aber ermöglichend war auf jeden Fall da auch diese Haftungsprivilegierung. Und klar, man hat dann schon in den 2010ern vielleicht an gesehen, da sind auch Probleme, Hassrede wurde diskutiert, aber da ist die EU zumindest nicht aktiv verbindlich gegen vorgegangen. Da wurden Leitlinien erlassen, Verhaltenskodexe. Ich will das nicht in Abrede stellen, dass diese Softlaw auch hilft. Aber richtig durchsetzbar war das alles nicht, auch wenn das eine große Plattform unterschrieben haben. Die waren dann auch relativ allgemein gehalten, diese Verhaltenskodexe. Und deswegen muss man sagen, die EU war bislang auf diesem Gebiet relativ untätig.
Jetzt hast du ja gerade die E-Commerce-Richtlinie angesprochen. Heißt, die Vorgaben müssen erst noch umgesetzt werden, integriert werden ins nationale Recht. Und hast vorhin auch schon kurzes NetzDG angesprochen. Wie sind die einzelnen Mitgliedstaaten bislang damit umgegangen?
Also die E-Commerce-Richtlinie wurde in Deutschland erstmal ins Telemediengesetz umgesetzt. Also da stehen dann die Haftungsprivilegierungen halt im deutschen Recht drin, relativ unverändert. Aber die Mitgliedstaaten haben halt auch gesehen, da besteht eine Regulierungslücke, die EU macht da auf diesem Gebiet nicht viel. Das hat halt einige dazu veranlasst, selbst tätig zu werden. Wir kennen das in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wurde auch in Frankreich gemacht. Im Jahr 2020 wurde da ein Gesetz erlassen, wurde einen Monat später wieder für verfassungswidrig erklärt, weil es gegen die Meinungsfreiheit verstieß. Aber Frankreich hat den Versuch unternommen, Österreich jetzt noch im Januar das sogenannte Kommunikationsplattformgesetz, Gesetze, die sehr stark dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähneln. Also insgesamt gibt es sehr viele Staaten auf der Welt, die dieses NetzDG als Vorbild genommen haben. Und das sieht man halt auch in der EU, und damit geht, zumindest in der EU, gehen immer zwei Probleme einher. Zum einen, ist das überhaupt mit der E-Commerce-Richtlinie vereinbar? Viele sagen nein, denn in der E-Commerce-Richtlinie gibt es ein Herkunftslandprinzip, das soll eigentlich den digitalen Binnenmarkt fördern, indem halt ein Unternehmen, das aus einem gewissen Mitgliedstaat kommt, eben dann nur die Bedingungen des Herkunftslandes einhalten muss. Auch wenn es dann irgendwo anders tätig wird, es muss sich eigentlich nur an diese Vorschriften halten. Und diese Gesetze wie das NetzDG, die wahren dieses Prinzip ja nicht, weil auch Plattformen, die halt in anderen Mitgliedstaaten ihren Sitz haben, sollen ja trotzdem das NetzDG einhalten. Deswegen haben dann einige argumentiert, dass eine Ausnahme zum Herkunftslandprinzip, die halt in der E-Commerce-Richtlinie statuiert werden, einschlägig ist. Viele sind allerdings der Auffassung, dass das nicht der Fall ist. Und das zweite Problem ist halt die Vereinbarkeit mit der Meinungsfreiheit. Jetzt meine ich aber nicht Meinungsfreiheit, wie das halt eben bei dem Künast, bei dem Künast-Fall angeführt wurde, das war eben keine Meinungsfreiheit, wenn es halt um Schmähkritik geht, sondern hier geht es eher um das eingangs angeschnittene Problem, dass sich Leute wirklich aus dem Kommunikationsraum zurückziehen, weil sie merken, da gibt es immer mehr Hassrede und sich deswegen halt selbst einschränken, ihre Kommunikation zurückfahren. Das hat man in Frankreich, wie gesagt, gesehen. Da hatte das aber insbesondere auch mit der Fristenregelung zu tun. Frankreich hatte vorgeschrieben, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb einer Stunde gelöscht werden müssen. Ja, da musste dann auch da mal jemand sagen, nee, so, das ist vielleicht ein bisschen knapp bemessen. Mhm. In Deutschland haben wir ja eine 24-Stunden-Frist für offensichtlich rechtswidrige Inhalte und halt eine 7-Tage-Frist für alle sonstigen Fälle. Und klar, da kann man dann schon eher argumentieren, dass diese Fristenregelung angemessen ist. Aber das Problem mit der Meinungsfreiheit, das bleibt da auf jeden Fall. Wir vom ITM, wir haben mal den Versuch gewagt, gegen das NetzDG vorzugehen. Das haben auch andere versucht. Alle Versuche sind allerdings daran gescheitert, dass halt das NetzDG an die sozialen Netzwerke adressiert ist, die also befugt sind, dagegen vorzugehen, sonst aber keiner. Man müsste dann schon darlegen für die Beschwerdebefugnis, in unserem Fall jetzt, weil wir eine Verfassungsbeschwerde erhoben haben, dass wir unmittelbar betroffen sind. Und das ist halt sehr schwierig darzulegen. Wir haben es dennoch versucht, weil uns das ein Anliegen war, sind leider gescheitert. Mhm. Ja, aber die sozialen Netzwerke gehen dagegen nicht vor. Deswegen hat sich bisher leider kein Gericht mit diesem Problem beschäftigt.
Okay, lass uns jetzt mal schauen, was jetzt kommen könnte mit dem DSA, was sich verändern könnte. Und du hattest vorhin ja schon kurz die Haftungserleichterung angesprochen für Plattformen. Wenn wir damit jetzt mal anfangen, mit dem Bereich der Haftung, sind diese Haftungserleichterungen jetzt mit dem DSA passé? Oder anders gefragt vielleicht, in welchen Fällen kann denn überhaupt so eine Haftung entstehen? Also ab wann muss ein Inhalt von der Plattform gelöscht werden?
Also der Bereich der Haftung, der jetzt in Kapitel 2 des DSA geregelt wird, der bleibt relativ unangetastet. Klar, der wurde vorher in den Artikel 12 bis 15 der E-Commerce-Richtlinie behandelt, aber der wird jetzt quasi wortlautgetreu in Artikel 3 bis 5 des DSA übernommen. Also insofern ändert sich da gar nichts. Hier und da ist vielleicht eine kleine Änderung, zum Beispiel in Artikel 5 Absatz 3 DSA. Ich kann das vielleicht mal ganz kurz anschneiden hier. Es ist eher verbraucherschutzrechtlicher Natur und da wird die Situation beschrieben, dass ein Online-Marktplatz Produkte anbietet und die so erscheinen lässt, als seien es seine eigenen Produkte. Und dann sagt halt Artikel 5.3 jetzt, okay, wenn das so aussieht, als seien es deine Produkte, dann musst du dafür auch gerade stehen und haften. Man kennt das in Deutschland, ist das die Rechtsprechung des BGH, der nennt das zu eigen machen. Das hat jetzt die EU-Kommission hier für diesen kleinen Bereich, BGH versteht das ein bisschen weiter, aber für diesen Bereich hat die EU-Kommission das jetzt hier reingenommen. Und das ist insofern jetzt nicht eine Riesenänderung, ist vielleicht eine Anerkennung der BGH-Rechtsprechung in diesem Bereich, auch in Erwägungsgrund 18. Da wird angesprochen, dass eine Plattform ja eine aktive Rolle spielen kann. Das ruft in Erinnerung die Rechtsprechung des EuGH. Es wird daran aber nichts geändert. Also das wird angesprochen, es wird anerkannt, das gilt fort. Und eine Änderung der Rechtslage ist damit eigentlich nicht verbunden. Auch das Verbot der allgemeinen Überwachungspflicht steht in Artikel 15 E-Commerce-Richtlinie, wird jetzt nochmal in Artikel 7 DSA wiederholt. Auch da ist keine große Änderung mit verbunden. Was allerdings auf den ersten Blick zumindest neu wirkt, ist Artikel 6. Die Guter-Samariter-Privilegierung kommt auch aus den USA und hat den Hintergrund, dass Plattformen dazu angehalten werden sollen, auf Eigeninitiative illegale Inhalte ausfindig zu machen. Und diese Vorschrift besagt nun, wenn du auf Eigeninitiative als Plattform illegale Inhalte suchst, dann gerätst du dadurch nicht automatisch in die Haftung. Das ist allerdings keine Garantie, denn aus den sonstigen Erwägungsgründen wird deutlich, das verhindert nicht, dass man im Einzelfall nicht doch in die Haftung gerät, wenn man auf Eigeninitiative tätig wird. Mhm. Deswegen, ob das die Eigeninitiative fördert, so wie es die EU-Kommission vielleicht wollte, das wage ich zu bezweifeln. Zu deiner zweiten Frage. Ja, wann besteht denn nun überhaupt eine Haftung? Dazu verhält sich der DSA gerade nicht. Also er knüpft zwar an den Begriff des illegalen Inhalts an, darum wird auch alles gebaut, zumindest in den Sorgfaltspflichten wird darum viel gebaut, deswegen ist er relativ zentral, aber der DSA sagt, ein illegaler Inhalt liegt einfach nur dann vor, wenn gegen das Recht eines Mitgliedstaats oder der EU verstoßen wird. Und das ist es im Wesentlichen, was der DSA dazu sagt. Das heißt, das wird den Mitgliedstaaten überlassen oder es ergibt sich halt aus dem bereits bestehenden Unionsrecht. Interessant an diesem Begriff oder daran, dass das quasi den Anker für alle Sorgfaltspflichten bildet, ist, dass damit schädliche Inhalt, harmful content, wie man es im Englischen nennt, nicht erfasst wird. Das betrifft insbesondere den Bereich Desinformation. Ist ja auch eigentlich eine Zielrichtung des DSA. Nur konkret gezielt Desinformation anzugehen, das tut der DSA nicht. Man kann auch verstehen, warum Desinformation oder schädliche Inhalte, es ist halt definitionsmäßig so schwierig zu fassen. Und da kann man natürlich, wenn man da eine sehr weite Definition zugrunde legt, auch in Bereiche geraten, die eventuell doch von der Meinungsfreiheit umfasst sind. Und deswegen hat die EU-Kommission davon erstmal Abstand genommen. Es gibt natürlich auch schädliche Inhalte, die auch illegal sind, aber der Großteil der schädlichen Inhalte ist wahrscheinlich nicht illegal und muss dann irgendwie anders angegriffen werden. Hm. Es bleibt abzuwarten, ob der DSA auch dafür Werkzeuge bietet, die man auch in diese Richtung steuern könnte. Aber im Ansatz ist das erstmal nicht vom DSA unmittelbar adressiert. Das wird dann weiter über Verhaltenskodexe, Selbstregulierung geregelt. Da soll der Verhaltenskodex gegen Desinformation nochmal aktualisiert werden. Aber ob das weiter im DSA eine zentrale Stellung einnimmt, ich bezweifle es. Ich glaube, dabei bleibt es erstmal.
Okay. Was mich jetzt nochmal, vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurücktreten. Ich muss jetzt gerade an die Unterhaltung letzte Woche denken in Bezug auf den Begriff des Gatekeeper, der ja im Digital Markets Act ganz maßgeblich ist für die Frage, wen treffen denn die Verpflichtungen, die da normiert werden überhaupt. Mhm. Wie ist das im DSA geregelt? Woran, an welcher Begrifflichkeit oder an welchen Voraussetzungen wird da festgemacht, wer überhaupt vom DSA adressiert wird? Und welche Pflichten werden diesen Unternehmen durch den DSA dann noch mitgegeben?
Ja, also das ist im Grunde erstmal so aufgebaut, dass man sagen kann, je bedeutender, je größer die Plattform, desto mehr Pflichten finden auf diese Plattform Anwendung. Das eine Extrem sind dann die kleinsten und kleinen Unternehmen, die sind von vielen Pflichten ausgenommen. Und das andere Extrem, das bilden halt die sehr großen Plattformen, die wir alle kennen, die mehr als 45 Millionen Nutzer pro Monat haben und die unterliegen dann den größten Pflichten. Also die Bandbreite an Diensten ist erstmal sehr, sehr weit. Sehr viele Dienste fallen unter den DSA, auch wenn die einen halt nur geringer und die anderen mehr in die Pflicht genommen werden. Interessante Frage an der Stelle ist, sind Messenger-Dienste überhaupt erfasst von dem Anwendungsbereich des DSA? Denn man sieht das ja bei Telegram und anderen Messenger-Diensten, dass die teilweise schon so gestaltet sind, da geht es nicht mehr um Kommunikation in Gruppenchats mit ein paar Freunden oder der Familie. Da geht es teilweise darum, dass wirklich Tausende, Abertausende Leute in einer Gruppe sind. Ich habe mir mal das bei Telegram angeguckt. Mhm. Das unterscheidet sich rein visuell sehr wenig von Twitter. Da ist dann wirklich nur eine Person, die hat einen Kanal, heißt es dann. Und wirklich nur die eine Person schreibt die ganze Zeit in den Kanal rein und die Nutzer können sich das halt angucken, aber die können selbst dazu nichts sagen. Und vor diesem Hintergrund ist ja bekannt, dass diese Plattformen immer mehr Plattformen für Desinformation werden und auch für Hassrede. Es ist ja durchaus interessant, die jetzt in den DSA auch einzunehmen. Und wenn man sich die Definition da aus dem DSA anguckt, dann ist die Voraussetzung dafür zunächst, dass Inhalte, illegale Inhalte öffentlich verbreitet werden. Natürlich die Frage, was öffentliche Verbreitung heißt. Artikel 2 des DSA in Buchstabe I, der führt das dann aus und sagt, ja, es muss einer potenziell unbegrenzten Zahl von Dritten verfügbar gemacht werden. Und auch Erwägungsgrund 14 geht darauf nochmal ein und lässt durchscheinen, Messenger-Dienste sollen eigentlich nicht umfasst werden, weil es um, insbesondere wenn es um Gruppenchats geht. Aber man kann da durchaus, finde ich, anders argumentieren, denn wenn ein Messenger-Dienst halt so konzipiert ist, dass er nicht mehr nur Messenger-Dienst ist, so wie wir es im ursprünglichen Sinne kennen, sondern eben auch so ein kleines Twitter eingebaut hat, dann greift die Zielrichtung des DSA ja eigentlich auch. Die ist nämlich, die Plattformen in die Pflicht zu nehmen, die für die Meinungsbildung sehr relevant sind. Und man kann mit den jeweiligen Erwägungsgründen, aber es ist halt sehr unklar, könnte man argumentieren, dass halt auch gewisse Messenger-Dienste dem DSA unterfallen. Es ist, wie gesagt, nicht eindeutig und es stellen sich dann natürlich auch Folgefragen. Teilt man das dann auf einen klassischen Messenger-Dienst und eine Online-Plattform, so wie das der DSA benennt. Das ist alles noch offen. Es wird allerdings deutlich, dass auf jeden Fall Deutschland sich dafür einsetzt auf EU-Ebene, dass auch Messenger-Dienste stärker in den Fokus genommen werden. Also da kann man abwarten, ob da nochmal die Definition in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, etwas angepasst werden, sodass die Messenger-Dienste auch deutlicher drunter fallen. Ja, aber zurück zu den generellen Sorgfaltspflichten, die sich daran anknüpfen. Ich möchte da jetzt gar nicht alle besprechen, denn also es gibt sehr, sehr viele. Vielleicht ein kleiner Überblick. Wir haben in Artikel 14 ein Verfahren zur Meldung illegaler Inhalte. Das ist schon mal wichtig und daran knüpft sich Artikel 15 an, ein Verfahren zur Beschwerde gegen Inhalte, insbesondere wenn die zu Unrecht gelöscht wurden. Dann haben wir umfangreiche Transparenzpflichten, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und dann haben wir für sehr große Online-Plattformen dann nochmal ein Sammelsurium von anderen Pflichten. Die müssen auch transparenter agieren als alle anderen Plattformen. Die müssen aber auch systemische Risiken, die von den Plattformen ausgehen, abschätzen und mindern. Die müssen Datenzugang gewähren, die müssen Audits bei sich durchführen lassen. Also daran sieht man, je größer, je bedeutender die Plattform, desto mehr greifen die Pflichten dort und desto strenger werden die.
Jetzt würde ich ja erstmal denken, dass gerade die Meldepflicht in Bezug auf illegale Inhalte ganz wichtig ist, weil die Voraussetzung ja erstmal diese Dinge dann wieder loszuwerden ist, die ganzen Sachen wahrzunehmen. Und wie wird das denn jetzt praktisch ablaufen? Also ich bin dann bei Facebook oder Twitter oder, ne, je nach Einordnung eben auch bei Telegram unterwegs und sehe Inhalte, die ich als Hassrede einordne. Was kann ich dann tun? Und wie ist dann, sag ich mal, der Gang bis hin zu der Entscheidung, illegaler Inhalt oder wird der Inhalt gelöscht, ja oder nein?
Also die grobe Idee von Artikel 14 ist, dass dann eigentlich jedem Nutzer ein benutzerfreundliches Verfahren zur Verfügung steht, um der Online-Plattform diesen illegalen Inhalt nahezubringen. Das kennt man vielleicht schon aus dem NetzDG. Dort wurde auch schon solch eine Pflicht etabliert. Eine Plattform hat das aber nicht so benutzerfreundlich umgesetzt. Da war nämlich dann der Button für NetzDG-Meldung war etwas versteckt. Das musste dann erstmal nachgebessert werden. Und es ist zu hoffen, dass dann durch den Druck, den jetzt die ganze EU da ausübt, dass die Plattformen das ernster nehmen und halt wirklich neben dem Post etwa die Möglichkeit einräumen, relativ einfach eine Meldung auf den Weg zu bringen. Und der Gang ist dann eigentlich so, dass die Plattform, wenn sie eine solche Meldung erhält, diese Meldung muss gewisse Formalia erfüllen, zum Beispiel muss sie auf die konkrete Internetadresse hinweisen, wo dieser illegale Inhalt ist. Es muss eine Begründung mitgeliefert werden, der Name des Meldenden und so weiter und so fort. Wenn das alles da ist, dann muss die Plattform prüfen. Ist das jetzt illegal oder ist es nicht illegal? Wenn es illegal ist, muss es unverzüglich sperren oder löschen. Und da sagt dann auch Artikel 14 Absatz 3, Meldungen bewirken, dass für die Zwecke des Artikels 5, in Artikel 5 steht die Haftung drin, von einer tatsächlichen Kenntnis oder einem Bewusstsein in Bezug auf die betreffende Einzelinformation ausgegangen wird. Also der Mechanismus ist eigentlich, ich reiche eine Meldung ein, die wird geprüft und wenn jetzt die Plattform nicht unverzüglich agiert, gerät sie in die Haftung. Das ist der Mechanismus, der ist ganz ähnlich so schon im NetzDG etabliert worden. Und da wir ja in Deutschland immer noch dieselben Phänomene und Probleme beobachten können, kann man sich schon die Frage stellen, ob das jetzt wirklich am Ende des Tages der Heilsbringer sein wird. Man könnte zum Beispiel auch daran anknüpfen, wie entscheidet eine solche Plattform überhaupt, ob ein Inhalt gelöscht wird oder nicht? Das entscheidet eine Plattform nicht nach dem nationalen Recht, zumindest nicht in erster Linie. Also die guckt nicht, ist das jetzt Volksverhetzung, ist das Beleidigung, so wie das StGB in Deutschland das vorschreiben würde. Nee, so eine Plattform hat interne Richtlinien, die gelten weltweit und die werden halt angewendet. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man an diese Richtlinien anknüpft, dass man guckt, wie werden die gestaltet, wie werden diese umgesetzt, wie erfolgt diese Entscheidungsfindung zur Löschung oder Nichtlöschung. Denn wie gerade damit umgegangen wird, ist zumindest aus der Perspektive einiger ja durchaus ein Problem. Ein anderes Problem ist die Bearbeitungsfrist. Das hatte ich eben schon angesprochen mit den Beispielen Frankreich, Deutschland. Der DSA sieht ja gar keine Frist vor. Also der sagt, das muss, ich weiß nicht, ob es zeitnah heißt es hier, glaube ich, es muss zeitnah erfolgen. Ja, was dann zeitnah ist, das weiß auch erstmal keiner. Kann das ein, der eine Mitgliedstaat sagt vielleicht, ja, zeitnah ist vielleicht sofort, also vielleicht Stunde zwei hast du da, ne? Und dann muss das vom Netz sein. Und Deutschland sagt dann vielleicht, ja, 24 Stunden würden wir schon geben. Also da wäre eine Orientierungshilfe eigentlich schon recht wichtig, weil man ja am Beispiel Frankreich gesehen hat, dass die Verfassungsgemäßheit oder Verfassungswidrigkeit in diesem Fall gerade auf eine zu kurze Bearbeitungsfrist zurückzuführen sein kann.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Die Ausführungen, vor allem jetzt auch zum Ende hin, zum Bereich der Frist. Zu dem, was du vorher erläutert hast, auch hinsichtlich der illegalen Inhalte, würde ich vielleicht nochmal eine andere Perspektive reinbringen wollen oder hätte gerne noch deine Meinung zur Kehrseite der Medaille. Also wir haben ja jetzt über illegale Inhalte gesprochen, über Fake News, über Hassrede. Du hast auch den Künast-Fall ja sehr anschaulich geschildert. Ich muss auch sagen, ich habe mir das Urteil vom LG damals ein bisschen näher angeschaut, weil mich einfach interessiert hat, wie man das juristisch begründen kann, was mir als ich sage jetzt mal, was mir in der Person so als Mensch sehr komisch vorkam. Muss auch sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war von der Argumentation, weil da war überhaupt nichts, was mich irgendwie überzeugt hat, gerade im Hinblick auf zwei, drei Formulierungen. Du hast ja auch eine anfangs zitiert, die eigentlich aus meiner Sicht gar keinen Zweifel zulässt. Das sind Dinge, wo man sich ja eigentlich denkt, da müssten wir uns doch einig sein, dass sowas einen legalen Inhalt darstellt oder dass sowas letztendlich irgendwo auch von Gerichten eingeordnet wird als Beleidigung in dem Fall. Aber das zeigt ja auch schon, wie schwierig das teilweise sein kann, zu schauen, was muss denn letztendlich weg und was nicht. Und insofern droht ja, jetzt komme ich zur Kehrseite der Medaille, immer ein Stück weit auch eine Überregulierung. Was sind denn da die Möglichkeiten oder wo sind da die Punkte, dass sich ein Nutzer wehren kann, wenn er der Meinung ist oder wenn sie der Meinung ist, dass Inhalte zu Unrecht gelöscht wurden?
Ja, also das ist ja die große Befürchtung, dass so wie dieser Mechanismus konzipiert ist, lösch schnell und du bist im Sicheren, dass dieser Mechanismus halt in die Richtung geht, dass die einzelne Plattform im Zweifel die Löschung anstrebt und eher nicht den Inhalt oben lässt. So, und dann muss man ja sagen, gut, wenn daran was ist, sei mal dahingestellt, aber wenn diese Gefahr besteht, die ja unter dem Stichwort Overblocking firmiert, dann will man ja auf jeden Fall auch ein Regulativ auf der anderen Seite haben, dass dann der Nutzer, der einen Inhalt hochgeladen hat, dessen Inhalt aber jetzt zu Unrecht gelöscht wird, dagegen vorgehen kann. Das hat das NetzDG bisher noch nicht vorgesehen, aber der DSA bringt jetzt diese Neuerung, ein sogenanntes Beschwerdeverfahren in Artikel 17. Das ist eine Säule, will ich mal sagen, wie versucht wird, den Nutzer zu schützen. Die zweite Säule sind außergerichtliche Streitbeilegungsstellen, die stehen in Artikel 18. Und außerdem gibt es halt umfassende Transparenzvorgaben. Zunächst zur ersten Säule, das Beschwerdeverfahren. Natürlich erstmal gut, dass es so etwas gibt. Man kann darin auch einen Anspruch sehen des einzelnen Nutzers, dass ein zu Unrecht gelöschter Beitrag auch wieder hochgeladen werden muss von der Plattform. Sehr klar ist das im DSA nicht. Die besseren Gründe sprechen bei der bisherigen Formulierung eher dafür, dass es diesen Anspruch nicht gibt. Aber es gibt dieses Beschwerdeverfahren und wenn sich die Plattform daran hält, dann muss es halt prüfen, na, haben wir diesen Inhalt jetzt zu Recht oder zu Unrecht gelöscht. Und das Gute dabei ist auch, Artikel 17 Absatz 5 sagt, dass die Online-Plattformen sicherstellen müssen, dass die Entscheidungen nicht allein mit automatisierten Mitteln getroffen werden sollen. Also es muss sich ein echter Mensch da hinsetzen und ein bisschen prüfen. Klar, man hat da auch noch das Problem, das wird wahrscheinlich kein Mensch sein, der eine juristische Ausbildung genossen hat, der, wenn es insbesondere bei Aussagedelikten um die Berücksichtigung des Kontexts geht, vielleicht da auch nicht die besten Kenntnisse hat, aber zumindest setzt sich schon mal ein Mensch dran und nicht eine Maschine. Das insofern also gut. Was noch ein bisschen unklar ist, was passiert dann mit dem Beitrag? Also angenommen, du lädst jetzt einen Beitrag hoch, Und der ist vielleicht im Kontext gesehen rechtmäßig, aber das erkennt die Plattform nicht direkt, deswegen wird er gelöscht. Und du denkst jetzt, ja, was soll das denn? Da gehe ich aber gegen vor und durchläufst jetzt dieses Beschwerdeverfahren. Klar, dieses Beschwerdeverfahren soll auch relativ schnell vollzogen werden, aber wie lang so etwas dauert, das weiß man ja jetzt auch noch nicht. Das muss ja dann erstmal umgesetzt werden. Und insbesondere bei Beiträgen im Internet kommt es ja nicht selten auf die zeitliche Abfolge an und wie, wann ein Beitrag halt hochgeladen ist. Und der DSA sagt halt jetzt noch nicht, was passiert mit dem Beitrag, während die Beschwerde geprüft wird. Also bleibt der Beitrag unten oder wird er einfach erstmal wieder hochgestellt während der Prüfung? Man kann wahrscheinlich beides argumentieren. Ich verstehe das eher gerade so, dass der Beitrag erstmal unten bleibt und nur für den Fall, dass dann die Plattform zu dem Ergebnis kommt, oh, da haben wir ja eine Fehlentscheidung gehabt, den Inhalt wieder hochlädt. Und wenn es wirklich ein Beitrag ist, bei dem die Zeit wirklich essentiell ist, entwertet das deinen Kommunikationsbeitrag ja komplett. Also das bringt dir dann auch nichts mehr, wenn du es dann nach 3 Tagen wieder hochladen kannst, wenn du eine vor 3 Tagen aktuelle Debatte angesprochen hast, die da gerade geführt wurde. Aber gut, soweit jedenfalls das Beschwerdeverfahren. Dann gibt es Streitbeilegungsstellen. Das ist auch eine Neuheit gegenüber dem NetzDG. Zumindest dem NetzDG in ursprünglicher Fassung. Der Unterschied zum Beschwerdeverfahren ist nicht nur, dass das natürlich ein anderes Forum irgendwie ist, sondern auch, dass das nicht kostenlos ist. Also Beschwerdeverfahren ist kostenlos. Das Streitbeilegungsverfahren, das kann dich was kosten. Also es könnte sein, dass du da erstmal in Vorkasse gehst und aus meiner Sicht lädt das nicht da gerade dazu ein, dass man dieses Streitbeilegungsverfahren wirklich durchläuft. Also das mag dann im Einzelfall mal vorkommen, aber dass man erstmal in Vorkasse gehen muss, das wird sehr abschreckend wirken, denke ich. Und noch zur letzten Säule der Transparenz, um da nur ein paar Dinge zu nennen. Die Plattformen sollen sehr viel aufklären in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch, wie sie ihre internen Richtlinien zur Inhaltemoderation anwenden. Außerdem verbraucherorientierte Informationspflichten, Transparenzberichte, die wir schon aus dem NetzDG kennen und der bereits angesprochene Datenzugang für Forscher. Also das sind massive Transparenzpflichten, die je stärker werden, desto größer die Plattform ist. Und mit diesen 3 Säulen, dem Beschwerdeverfahren, Streitbeilegungsstellen und der Transparenz, soll dann letztlich dem Nutzerschutz gebührend Rechnung getragen werden.
Ich kann mir vorstellen, dass sich gerade bei dem Zugang für Forschungszwecke da einige Kolleginnen und Kollegen von uns sehr darüber freuen, wenn da ein bisschen mehr Zugang zu Daten noch vorhanden ist und da vielleicht noch mehr Forschung zu angestellt werden kann. Ist ja auf jeden Fall ein sehr interessanter Bereich, wo, glaube ich, uns allen als Gesellschaft Forschung eigentlich nur gut tun kann. Jetzt habe ich an der einen oder anderen Stelle bei dir gehört, dass der DSA interessante Punkte aufwirft, aber irgendwie nicht beantwortet, also sich nicht ganz dazu verhält. Verhält er sich denn vielleicht so zum Abschluss jetzt hin zu der Frage, welche Auswirkungen auf das nationale Recht damit einhergehen? Also wir hatten schon gesagt, das Ganze ist als Verordnung geplant, genauso wie der Digital Markets Act auch. Sieht der DSA denn jetzt einen generellen Anwendungsvorrang vor nationalen Regelungen vor oder bleibt das ein oder andere Schlupfloch für Mitgliedstaaten? Also du hattest ja, glaube ich, was im Rahmen der Frist angesprochen, beziehungsweise ne, wie legt man dieses Wort zeitnah dann aus? Aber wie ist es generell, das Verhältnis vom DSA zum nationalen Recht?
Ja, das ist eine weitere Sache, die nicht so klar wird beim DSA leider. Also klar ist erstmal Verordnungscharakter, deswegen eigentlich Anwendungsvorrang von nationalem Recht. Aber eine Vorschrift, wie wir sie jetzt, du hast ja letzte Woche den Artikel 1 Absatz 5 DMA war es, glaube ich, angesprochen. wo halt drin steht, dass überschießende Regelungen, wenn es zumindest um die Bestreitbarkeit von Märkten geht, dass die eben aus dem nationalen Recht verbannt werden sollen. So etwas findet sich im DSL dann nicht. Also man könnte sich jetzt durchaus die Argumentation vorstellen von einigen Mitgliedstaaten, dass Vorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten, die überschießend sind, also über den DSA hinausgehen, ihm also nicht widersprechen und einfach strenger sind, dass die weiterhin anwendbar bleiben. Man kann auch argumentieren, naja, wenn ich halt als Zielrichtung habe, wie es in Artikel 1.1 des DSA heißt, wirklich harmonisierte Vorschriften zu haben, einen digitalen Binnenmarkt, reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts für Vermittlungsdienste. Und ja, gerade die Intention der EU-Kommission war, diese ganze Fragmentierung, die in den einzelnen Mitgliedstaaten sich in den letzten Jahren vollzogen hat, mit den jeweiligen Gesetzen, die zu verhindern. Dann kann man auch zu dem Ergebnis kommen, nee, der DSA will eigentlich DSA und nichts darüber hinaus. Aber das steht halt nicht deutlich drin, deswegen wäre es schon recht wünschenswert, diesen ganzen Debatten, die wahrscheinlich jetzt schon entstehen, aber wenn er so käme, dann noch mehr geführt würden, vorzugreifen, sie einfach zu unterbinden, indem man klipp und klar sagt, was gilt. Man weiß auch schon, welche Position Deutschland da hat. Die Regierung will auf jeden Fall am NetzDG festhalten. Alles andere wäre ja auch inkonsequent gewesen. Aber mal gucken, was die EU dazu sagt, wie der Einfluss Deutschlands sich da auswirken wird und ob es dann zu einer Klarstellung kommt.
Was glaubst du denn, vielleicht noch ganz kurz, du hast ja angeschnitten, aber was ergibt sich dann aus den Überlegungen zum DSA für Deutschland und das NetzDG?
Ja, erstmal herzlich wenig wahrscheinlich, weil vieles, was im NetzDG drinsteht und jetzt auch mittlerweile noch reformiert worden ist, dem DSA sehr ähnlich sieht. Also was wir schon im NetzDG von Anfang an, von 2017 an hatten, waren zum Beispiel Transparenzberichte und Meldeverfahren. Das macht der DSA jetzt auch, aber das hatten wir schon in Grundzügen. Vielleicht wird das in einzelnen Ausformungen nochmal geändert, aber das Grundkonzept hatten wir da schon mal. Und jetzt kommen halt noch zwei neue Gesetze. Das Hate Speech Gesetz ist jetzt vor einiger Zeit, hat es dann doch mal das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Es war ein bisschen schwierig, weil es eine Meldepflicht für schwere Straftaten vorsieht. In Artikel 21 DSA gibt es dann eine ganz ähnliche Vorschrift, weswegen man hier schon mal eine Parallele sieht. Aber im Hate Speech Gesetz war das problematisch, weil das Bundesverfassungsgericht eine ganz ähnliche Meldepflicht für verfassungswidrig erklärt hat. Das hat den Bundestag aber aus welchem Grund auch immer nicht dazu veranlasst, das zu überarbeiten, sondern hat es weiter vorangetrieben. Und dann sah sich unser Bundespräsident, was ja nicht so oft vorkommt, genötigt, seine Unterschrift unter diesem Gesetz zu verweigern. Und dann musste der Bundestag nochmal ran und er hat es jetzt mit aller Mühe geschafft, dieses Gesetz dann auch an Steinmeier vorbei zu bringen und damit jetzt auch diese Meldepflicht auf den Weg zu bringen, die halt Artikel 21 oder zumindest ein bisschen an Artikel 21 erinnert. Mal gucken, wie lange sich die Meldepflicht hält. Das andere Gesetz ist das zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Da kommt unter anderem ein Gegenvorstellungsverfahren. Im Terminus des DSA wäre das ein Beschwerdeverfahren. Also da sieht man eine weitere Parallele. Schlichtungsstellen sollen geschaffen werden, also ähnlich wie die Streitbeilegungsstellen im DSA. Und auch die Meldewege sollen verbessert werden, sodass da auch nochmal eine Angleichung an Artikel 14 DSA geschaffen wird. Also viele Punkte, die im DSA jetzt anvisiert worden sind oder anvisiert werden, die vielleicht im nächsten, vielleicht im übernächsten, vielleicht später kommen, die werden schon vorher in Deutschland wahrscheinlich gelten durch ein reformiertes Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also das, der DSA, klar, der geht noch über das NetzDG hinaus, aber so das Grundgerüst, das wird sich dann in Deutschland schon etabliert haben. Und dann kommt einfach noch ein bisschen on top, aber das Wesentliche, das, dem hat dann der deutsche Gesetzgeber schon vorgegriffen.
Okay, ich denk mal, nichtsdestotrotz bleibt es, glaube ich, ganz spannend abzuwarten oder ist ganz, ganz spannend zu beobachten, wie es jetzt beim DSA weitergeht. Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben es auch letzte Woche schon besprochen, man weiß nicht genau, wann DSA, DMA dann letztendlich scharf gestellt werden. Ich habe letztens irgendwo gelesen, 2025, glaube ich, das war mir dann doch arg pessimistisch. Optimistische Stimmen sagen auch vielleicht innerhalb des nächsten Jahres sogar, also Anfang 2022. Mal gucken. So oder so vielleicht zum Abschluss der Folge. Was ist denn jetzt in kurz und knapp gesagt, beim DSA, dein Fazit, die jetzige Entwurfsfassung, wie gefällt dir die?
Also, man muss es ja in Kontrast sehen zum bisherigen Kurs der EU. Und da hatte man im Wesentlichen laissez-faire durch die E-Commerce-Richtlinie. Lassen wir die unverbindlichen Verhaltenskodexe mal von weg. Insofern ist das in gewisser Weise schon ein Paradigmenwechsel und insofern zu begrüßen. Ich glaube aber auch, dass das nicht das Ende der Geschichte ist. Also auch nach dem DSA wird es ganz viel Hassrede geben, ganz viel Desinformation. Und ich weiß nicht, zu wie viel Prozent das runtergehen wird durch dieses Gesetz. Ich hoffe natürlich, dass sich im DSA Werkzeuge befinden, mit der insbesondere EU-weit gegen diese Plattformen vorgegangen werden kann. Das ist aber jetzt noch nicht absehbar. Dafür gibt es Anhaltspunkte, insbesondere diese Pflicht der großen, sehr großen Plattformen, systemische Risiken zu mindern. Das könnte ein Hebel sein, womit man wirklich dann konkrete Probleme angehen könnte. Auch gut ist, dass der Durchsetzungsmechanismus im DSA, der macht die Hälfte, glaube ich, des DSA aus, dieses ganze Kapitel, dass der so stark sein könnte, wenn er dann gut implementiert wird, dass das zumindest dieses Versteckspiel mit wir sind alle in Irland und in Irland wird es nicht richtig durchgesetzt, dass das zumindest aufhört, dass dann die EU-Kommission eine Handhabe hat. Also nach dem aktuellen Mechanismus, wie er im DSA vorgesehen ist, kann die EU-Kommission dann irgendwann sagen, so Irland, du kannst es nicht, jetzt übernehmen wir das Steuer und dann anstelle von Irland Sanktionen erlassen. Das war ja jetzt bisher immer so dem jeweiligen Mitgliedstaat überlassen. Also der DSA soll es möglich machen, dass die EU-Kommission da so ein bisschen reinregieren kann. Das ist wohl leider erforderlich, weil man wirklich sehen kann, dass es sonst immer ein Race to the Bottom geht und Bottom ist in diesem Fall Irland. Und vielleicht kann man dem dann zumindest Einhalt gebieten. Aber wie gesagt, ob das wirklich alles genutzt wird am Ende, ist halt die Frage. Das kann man alles noch nicht absehen. Ich würde sagen als Fazit, das ist ein notwendiger erster Schritt, sicherlich nicht der letzte.
Ja, ich glaube, der Punkt, den du jetzt zum Ende hin angesprochen hast, mit den Kompetenzen auch, ne, der nationalen Behörden und dann der EU-Kommission, das ist auch im Digital Markets Act noch eine Frage, die diskutiert wird oder wo sicherlich die Interessen auch nochmal so ein bisschen aufeinanderprallen, vielleicht der EU-Kommission möglichst viel entscheiden zu können, die nationalen Behörden, die aber auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Also ich glaube, das bleibt auch mit Blick auf DSA, DMA eine ganz spannende Frage. Ich würde jetzt fürs Erste einmal dir danken wollen für die ganzen Informationen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir uns dann zur nächsten Podcast-Folge des ITM wiedersehen bzw. wiederhören. Bis dahin alles Gute und bis dann. Tschüss.